Hallo zu Weltwärts, dem Podcast. Du hast Fragen zum Freiwilligendienst im Ausland, wir haben die Antworten. Heute sprechen wir mit der TV-Moderatorin, Buchautorin, weltweit agierenden Tierärztin und Tierschützerin Hannah Emde. Am Anfang von dieser tollen Karriere liegt auch ein Weltwärtsjahr auf den Philippinen.
Weltwärts, der Podcast zum Freiwilligendienst im Ausland.
Ich bin Matthias selber, ehemaliger Weltwärtsfreiwilliger und freue mich auf unseren Gast. Hallo Hanna.
Einen schönen guten Tag.
Meine Güte, das klingt ja erstmal, wenn man das alles aufzählt, klingt das schon mal ganz schön viel, oder?
War viel los die letzten Jahre.
Guck mal, wenn ich dich jetzt mit solchem Sound begrüße, wie fühlt sich das für dich an? Was denkst du da?
Oh, wunderbar. Es wird alles ganz warm und ich gucke schon so ein bisschen hoch, um irgendwie zu sehen, ob ich irgendein Tier in den Baumkronen entdecke. Also da geht mir auf jeden Fall das Herz auf.
Richtig schön, aber wir treffen dich tatsächlich ja gerade eher in Bonn. Aber steht die nächste Reise schon wieder an? Wo geht's hin? Was machst du?
Übernächste Woche geht's nach Guatemala.
Da
geht's zu den Aras zum Beispiel in den Dschungel. Ein Schutzprojekt, in dem ich schon häufig gearbeitet habe. Nach denen ist auch mein neues Buch benannt, Nachtschicht mit Aras übrigens. Und in Guatemala gibt's wahnsinnig unterschiedliche Lebensräume. Wir haben dort Regenwald und Vulkane, die wir besteigen werden und spannende Menschen, die wir treffen. Und da werde ich für Terra X Faszination Erde unterwegs sein.
Eine aufregende Reise steht dir bevor. Ich merke das schon. Du hast im Buch schon angesprochen. In dem Buch steht unter anderem, dass du Tierärztin als in so einer krakeligen Kinderschrift mal in dein wilde Hühnerfreundebuch geschrieben hast.
Ja.
Dein Lebenstraum steht also schon länger fest, denn dieses wilde Hühnerbuch ist eher aus deiner Kindheit natürlich. Hast du dir das Leben als Tierärztin so vorgestellt, wie du es jetzt derzeit lebst?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich wollte wirklich schon immer Tierärztin werden. Ich glaube, so geht es vielen kleinen Mädchen und Jungs, wenn man irgendwie ein Haustier hat und das so spannend findet. Und es ging auch schon sehr früh los, dass ich mich für Wildtiere fasziniert habe. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das so richtig als Beruf machen kann. Also ich wusste nicht, dass Artenschutz und Biodiversität, was das für Begriffe sind, was es bedeutet. Und das kam für mich wirklich eher im Studium und während meiner Praktika im Ausland und so raus, dass das wirklich eine Fachrichtung ist, in der ich später arbeiten werde.
Ja, und dann kommen wir zu ein paar Fakten, wie das bei uns ganz traditionell ist. Name habe ich schon gesagt, Hannah Emde, Alter 31. Ja, und Job, arbeitet ganz vielfältig, Moderatorin bei Terra X im ZDF, schreibt Bücher, agiert weltweit als Artenschützerin und ist Wildtiermedizinerin. Weltwärts, ja, die Zeit liegt schon ein bisschen zurück, über 10 Jahre. Damals war sie mit der GIZ, also der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, auf den Philippinen, auf der Insel Negros in Bacolod City. Und ich frage ja auch immer nach was Verrücktem von unseren Gästen. Und Hanna hat mir da erzählt, dass sie schon einmal mit einer 4 Meter langen Python im Dschungel gerungen hat. So, Hanna, wenn ich sowas jetzt erzähle, ne, dann kommst du natürlich nicht davon weg, uns ein bisschen was über diese Geschichte zu erzählen.
Ja, das war wirklich sehr aufregend. Da habe ich auf einer Forschungsstation auf Borneo gearbeitet. Und mein Kollege, auch Tierarzt, Sergio und ich, haben Richard begleitet. Richard ist ein US-Amerikaner, der an Würgeschlangen forscht, vor allem an der Netzpython auf Borneo. Und um deren Lebensraum zu untersuchen, hat er die Tiere besendet. Und das ist natürlich krass, so einen kleinen GPS-Sender an so einer riesigen Würgeschlange, die einfach keine Arme und Beine hat, festzumachen, ist gar nicht so leicht. Aber dafür müssten wir diese wilden Schlangen erstmal einfangen. Und da sind wir wirklich losgezogen durch den Wald und haben nach glänzenden Schlangenschuppen Ausschau gehalten. Und wenn wir was entdeckt haben, meistens unter irgendwelchen Wurzeln oder irgendwie in Höhlen versteckt, haben wir versucht, diese 4 Meter lange Python da rauszuholen. Und das war wirklich eine schweißtreibende, glitschige und wirklich auch schlammige Angelegenheit. Aber das führte halt dazu, dass wir dann mit 4 Erwachsenen so eine Riesenschlange da rausgeholt haben. Sehr spannend.
Ich muss sagen, während du das erzählst, kriege ich so Gänsehautschübe, weil ich finde Schlangen tatsächlich sehr beängstigend. Wenn du jetzt so auf deinen Reisen bist, in deinen Einsätzen bist, was sind so die verschiedenen Aufgaben, die du da übernimmst, auch als Wildtierärztin?
Also wenn ich als Tierärztin auf einer Station bin, dann unterstütze ich die einzelnen Forschenden in ihrer Arbeit. Also die forschen jahrelang an einer Tierart, zum Beispiel am Sundanebelparder, eine wunderschöne Raubkatze, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt. Und die haben diese besondere Fellzeichnung, deswegen heißen die Nebelparder oder auf Englisch Clouded Leopard, weil die so ein bisschen an Wolken erinnert. Und der UK-Forscher Andy arbeitet schon seit 10 Jahren an diesem Tier. Und ein Weg ist eben auch, Proben zu nehmen und die Tiere zu besendern, um mehr über ihr Verhalten rauszufinden. Und sobald er ist Biologe, das Tier in Narkose legen möchte, braucht er einen Tierarzt oder eine Tierärztin, weil nur wir natürlich geschult sind, mit Betäubungsmitteln umzugehen und Tiere in Narkose zu legen. Und so kommt es, dass man dann als Stationstierärztin oder Tierarzt für alle Projekte verantwortlich ist. Und sobald ein Tier gefangen wird und es ans Tier geht, kommt eben die Tierärztin ins Spiel. Und so wurden wir wirklich immer abwechselnd alle Tage gerufen und durften mit den unterschiedlichsten Tieren arbeiten. Das ist natürlich ein ganz, ganz toller Job, weil man überall so ein bisschen reinschnuppern kann und mit den unterschiedlichsten Tierarten arbeitet.
Bist du dann auch sozusagen, also wenn du sagst, du bist dafür da, die Narkose zu legen, was passiert sozusagen dann im Aufwachen? Musst du die Tiere da auch nochmal besonders betreuen?
Total. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass gerade auch bei den Raubkatzen, die gerne mal klettern oder eben Affen und so, dass man da wartet, bis die Tiere wieder ganz wach sind, also wirklich komplett wieder bei sich sind, weil es sonst ganz gefährlich ist, wenn die noch so halb am Schlafen sind und am Baum hochklettern und plötzlich runterfallen. Deswegen kann das auch mal, je nachdem, wie wir dosiert haben, wirklich viele, viele Stunden dauern, bis so ein Tier wieder aufwacht. Was aber auch irgendwie ein besonderer Moment ist, weil du sitzt dann da irgendwo mitten im Dschungel auf so einer Plastikplane, das Tier wacht langsam auf, es wird so langsam dunkel, die Zirkaden beginnen ihr Konzert und du wartest einfach nur. Du nimmst plötzlich deine Umgebung so krass wahr und merkst, wie der Wald sich verändert und was mal so für ein Tier vorbeikommt. Also ist auch ein sehr besonderer Moment immer.
Wie bist du zu dieser Tierliebe gekommen? Gibt es da irgendwie in deiner Kindheit so einen Moment, der irgendwie so Klick bei dir gemacht hat?
Oh, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also ich war schon immer sehr tierlieb und bin auch naturnah aufgewachsen, war immer ganz viel zelten. Aber es war jetzt nie so ein Schlüsselmoment, es sind eher ganz viele Tierbegegnungen gewesen. Und es ist auf der einen Seite eben die Tierliebe und diese Faszination für Natur und Tiere, aber eben auch dieses Interesse. Also ich habe auch aus einem Grund Medizin studiert, weil ich das so spannend finde, was alles dahinter steckt und wie das zusammenhängt und wie so ein Körper funktioniert. Also es war nicht nur, wie meine Mama früher immer so meinte, nicht nur die Pferdenummer, weil ich so Pferde so sehr liebe, sondern schon auch die Faszination für Medizin und wie so eine Physiologie funktioniert, so ein Körper funktioniert.
Ich glaube, das war auch in deinem Buch drin. Da beschreibst du, dass deine Mutter so sagt, du wolltest halt nie Tiere nur streicheln, du wolltest sie immer erforschen quasi. Genau. Und deswegen wusste sie, dass du unbedingt Tierärztin werden möchtest. Und es gab tatsächlich in deiner Kindheit auch so eine sehr krabbelige Geschichte, die das vielleicht nochmal verdeutlicht hat, oder?
Spielst du etwa auf mein phänomenales Museum an?
Ja.
Ja, ich hatte tatsächlich, weil ich so fasziniert war von diesen ganzen Natursachen, habe ich irgendwann angefangen, das war in der Grundschule, ne, ein Museum aufzumachen bei mir. Das Museum bestand allerdings aus so einer ollen Schublade, die ich halt auf und zu machen konnte und da drin so Kram aus dem Wald gesammelt habe. Und das war auch immer schön, irgendwelche Steine oder Blätter, irgendwelche Mitbringsel halt, Schneckenhäuser. Ja, und irgendwann habe ich dann auch mal so Knochen gefunden bei meinen Expeditionen und auch mal einen Rehschädel. Da war ich extrem stolz drauf und habe den dann auch in meinem Museum verschwinden lassen. Ja, und irgendwie so, weiß ich nicht, 3-4 Wochen später war der plötzlich nicht mehr alleine, sondern ich hatte ganz, ganz viele kleine Mitbewohner in meinem Zimmer, weil so ganz viele Kleinstlebewesen aus diesem Schädel gekrabbelt kamen und die ganze Schublade am Krabbeln war. Und es war zum Entsetzen meiner Eltern, als sie das entdeckt haben, die waren gar nicht amused. Ich fand es natürlich super spannend und wollte die Tierchen sofort mikroskopieren, aber die waren nicht so begeistert. Und danach gab es die Regel, dass ich immer alles vorher zeigen muss, bevor ich es in meinem Museum packe und keine lebenden oder gerade noch lebenden Sachen sammeln durfte.
Okay, ich muss gestehen, vielleicht kann ich deine Eltern verstehen.
Oh, langweilig.
Aber okay, du bist zur Wildtiermedizin gegangen. Waren dir Hunde und Katzen dann einfach schlicht zu langweilig für die normale Tiermedizin? Oder wie kam es zur Wildtiermedizin?
Also das Studium ist das gleiche. Also ich habe 6 Jahre Tiermedizin studiert und habe mich dann einfach durch meine praktische Arbeit mehr auf Wildtiere fokussiert. Aber ich habe jetzt keinen Facharzt nochmal für Wildtiere gemacht. Und überhaupt nichts gegen Katzen und Hunden, ne? Also ich bin großer Fan von den Tieren auch, aber ich habe einfach gemerkt, so dieses Kleintierpraxis oder auch in die Kliniken zu gehen. Ich habe in der Rinderklinik in Hannover auch gearbeitet. Das war einfach nicht so meine Faszination. Also es geht für mich gar nicht so um die Tierart, sondern vor allem darum, dass so nur das Einzeltier gesund zu machen. Das reicht mir irgendwie nicht. Also es ist toll, wenn dann der Hund irgendwie keinen Durchfall mehr hat oder wenn er geimpft ist oder so, aber in der Wildtiermedizin guckst du dir halt die ganze Population an und vor allem auch das Tier oder die ganze Art im Zusammenspiel mit seinem Lebensraum. Weil was bringt es dem Orang-Utan, wenn der keine Lungenprobleme mehr hat, wenn er gar keinen Lebensraum mehr hat zum Überleben? Also du musst dafür auch oder in der Wildtiermedizin dafür sorgen, dass die Lebensräume gesund sind, dass das Ökosystem intakt ist und die Arten fein aufeinander abgestimmt funktionieren können. Nur dann kann so eine Art überleben. Und so, ich glaube, dieses große Ganze zu sehen und zu behandeln, das ist eher so das, was mich an meinem Job jetzt so fasziniert.
Hättest du dir irgendwann mal vorstellen können, dass du auch happy bist, in einem Zoo zu arbeiten in Deutschland? Oder war bei dir dann immer schon so auch dieses, ich möchte raus, ich möchte in den Dschungel, ich möchte in die freie Wildnis, ich möchte durch Schlamm wabern und eine Schlange aus irgendwelchen Löchern?
Ja, diese Faszination war schon immer da. Also Zoos sind natürlich wichtig, gerade in der Ausbildung auch, weil du überhaupt erstmal lernen muss, wie man Wildtiere eben in Narkose legt und welche Dosierungen man braucht und wie sich das alles verhält. Deswegen sind das wichtige Institutionen, auch in der Wildtiermedizin. Aber als lebenslangen Job, das konnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, das stimmt schon. Da zieht es mich dann immer in die Ferne. Und ich muss sagen, da hat Weltwärts auf jeden Fall auch seinen Beitrag geleistet, warum das so ist.
Sehr gut. Also sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. Was sind denn für dich, wenn du jetzt reist, gerade so besondere Momente für dich? Gibt es da so wiederkehrende Elemente, die dich immer wieder berühren?
Absolut. Also das ist für mich immer der erste Moment, wenn ich wieder im Dschungel stehe. Also ist es jetzt in Thailand, in Gabun, also überall auf der Welt. Das ist so dieser erste Moment, wenn ich wieder diese feuchtwarme Luft spüre, tief einatme und den Geruch in der Nase habe und diese Geräuschkulisse mir entgegenschlägt. So, das ist einfach so ein Moment, den ich liebe. Dann die Tierbegegnungen, also ist es der Orang-Utan, den ich da oben im Baumwipfel entdecke oder die Gorillas, die wir jetzt in Gabun getroffen haben, das war ein Wahnsinnsgefühl. Und aber auch die Menschen, also das ist auch was ich liebe an meinen Expeditionen und Forschungsreisen, diese spannenden Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Wertevorstellungen, mit denen ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, deren Musik zu hören, also mit jedem Menschen, mit dem ich im Auto unterwegs bin, will ich immer seine Lieblingsmusik hören und mache mir immer große Playlists im Handy, weil das einfach ein anderes Lebensgefühl ist. Die geben mir so viel mit, von denen kann ich so viel lernen. Das ist so ein Privileg, das erleben zu dürfen.
Du bist seit diesem Jahr ja auch als Moderatorin von Terra X unterwegs. Da sieht man unter anderem ja auch, dass du null Berührungsängste mit den Tieren tatsächlich hast. Ich erinnere mich da an eine Terra X-Folge, da setzt dir ein Elefant zum Beispiel den Rüssel einfach so auf Mund und Nase.
Das war krass.
Erzähl uns kurz einen Moment für die Leute, die das noch nicht gesehen haben.
Ja, das war Wahnsinn. Da waren wir mit Terra X Faszination Erde in Thailand unterwegs. Und da gibt es ja die große Geschichte mit den ganzen Arbeitselefanten, die damals einmal für Kriegszwecke, aber auch für Waldarbeiten und so eingesetzt wurden und jetzt quasi arbeitslos sind und man nicht so richtig weiß, wohin mit denen. Und da hat eine Thailänderin, die Lek, ein ganz großes Auffang- und Schutzzentrum für Elefanten aufgebaut. Und das durfte ich mit ihr besuchen. Und sie hat jeden dieser Elefanten mitgerettet und ist quasi so die Anführerin der Herde dort und sie hat mich mit in die Elefantenherde genommen und dadurch hatte ich einen ganz großen Vertrauensvorschuss und sie hat quasi den ganzen Elefanten gezeigt, so ey, das ist Hannah, so die ist in Ordnung, die ist mit mir hier und das war ein Wahnsinnsmoment, wenn plötzlich so eine riesige Elefantenherde, asiatische Elefanten, ne, sind ganz schön groß, einen mit aufnehmen in die Herde, die haben sich komplett um uns rumgestellt, wir waren zwischen den ganzen Beinen, die haben uns auch zwischen ihre Elefantenbeine wirklich gesteckt, weil der sicherste Ort ist zwischen dem Vorderbein eines Elefanten. Und das ist schon eine Überwindung, wenn du plötzlich unter so einem riesigen Elefanten sitzt, ne? Muss ich ganz klar sagen. Und dann war aber der krasse Moment noch, sie hat sich mit denen unterhalten, hat für die gesungen und die haben mir halt den Elefanten, also erstmal ihr, den Rüssel aufs Gesicht gelegt, um sie zu begrüßen und auch so zu sagen, so, ah, du bist da, du gehörst zu uns und auch zu checken, ob sie gesund ist. Also die gucken dann auch direkt Atmung und ob alles irgendwie okay ist, total abgefahren. Und irgendwann kam dieser Moment, wo die das halt auch bei mir gemacht haben. Und da habe ich plötzlich diesen riesigen, feuchten Elefantenrüssel auf Mund und Nase bekommen. Und das war so ein richtiger Elefantenkuss. Und ich war kurz ein bisschen perplex, aber habe es dann auch voll genossen und habe dann auch Hallo so zu ihm gesagt und so. Das war ein krasser Moment.
Ja, nimm uns mit. Wie fühlt sich denn bitte ein Elefantenrüssel von innen an?
Feucht, ein bisschen glitschig, schlammig auch, weil die vorher irgendwas mit Schlamm gemacht haben. Aber der hatte einen guten Atem.
Okay, auch wichtig. Okay, aber spannend. Das heißt, die machen die das auch untereinander irgendwie oder ist es tatsächlich was sie jetzt an dem Menschen machen, diesen Gesundheitstest.
Also die tasten natürlich alles mit ihrem Rüssel, ne? Das ist schon, dass sie sich gegenseitig auch abtasten, aber die machen jetzt nicht so die Rüsselspitze auf Rüsselspitze, das nicht.
Ein Learning aus deiner Weltwehrzeit war, dass es manchmal schwer ist, ja in einem Land im Umweltschutz auch zu arbeiten, wenn es den Menschen in der Region selber vielleicht nicht gerade nicht so gut geht oder wenn sie sogar ums Überleben kämpfen. Ist das etwas, ein Learning, was du auch heute in deiner Arbeit dann tatsächlich immer wieder mit konfrontiert bist, immer wieder deinen Weg kreuzt?
Absolut. Also das muss ich auch ganz klar sagen, dass mich da dieses Jahr als Freiwillige auf den Philippinen total geprägt hat, weil ich so dafür sensibilisiert wurde. Und zwar dafür, dass die Menschen vor Ort in einer ganz anderen Welt leben, ganz andere Umstände haben und wir auf keinen Fall unsere Vorstellungen aus Deutschland da irgendwie mitbringen können und denen überstülpen, weil ich ja in eine fremde Welt komme und ich finde, es ist erstmal mein Job herauszufinden, wie leben die Menschen dort, welche Probleme, welche Herausforderungen stehen dir gegenüber, um dann gemeinsam zu überlegen, okay, was könnten Lösungsansätze sein? Und da sind die Elefanten zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für, weil für uns in Deutschland sind Elefanten erstmal ganz tolle Wildtiere, romantische Vorstellungen, wir wollen die auf Safari sehen, wir wollen die in großen Herden am Wasserloch sehen. Und dann kommst du nach Thailand, wo es sehr viele Elefanten gibt, aber die gar nicht mehr in der Wildnis leben, weil es gar nicht mehr genug Lebensraum gibt. Also es gibt nicht mehr genügend Nationalparks, um all diese Elefanten wild leben zu haben. Und dann kommt es natürlich zum Konflikt zwischen Menschen und Elefanten. Also dieser Mensch-Wildtier-Konflikt wird dort immer schärfer. Und plötzlich haben die Menschen vor Ort richtig Angst vor den Tieren, weil die natürlich viel stärker sind. Die können deren kompletten Ernten zertreten, aber die können auch einen Menschen töten. Und ich kann denen ja dann nicht vorschreiben, boah, ihr müsst jetzt die Elefanten hier alle schützen und das müsst ihr mit denen machen, sondern ich muss deren Ängste, deren reellen Ängste nachvollziehen und gemeinsam überlegen. Und ich finde, diese Sensibilität gegenüber unterschiedlicher Kulturen und Lebensarten und so, die habe ich schon sehr früh nach der Schule durch dieses Weltwärtsjahr gelernt und kann die jetzt immer anwenden und mitnehmen.
Ich würde sagen, darüber sprechen wir jetzt gleich nochmal genauer. Mhm. Gib uns aber vielleicht vorher mal einen kleinen Teaser noch, weil wir jetzt dein Buch schon öfters angesprochen haben, was wir alles neben diesen Gedanken, die wir jetzt gerade vielleicht schon angesprochen haben, noch so in deinem Buch lesen können.
Also Nachtschicht mit Aras als Tierärztin und Artenschützerin im Dschungel ist eigentlich so ein bisschen meine Reise, wie ich zu diesem etwas ungewöhnlichen Job gekommen bin. Also ich beschreibe da eben genau die Anfänge. Das hat sich entwickelt aus Interessen, ich glaube auch aus dem Weltwärtsjahr, da schreibe ich ja auch drüber. Und dann berichte ich eben von den unterschiedlichen Stationen während meines Studiums und später auch als Tierärztin und bespreche einmal, was Artenschutz für mich bedeutet und wie ich als Wildtierärztin dort aktiv sein kann. Aber eben auch geht es darum, was jeder und jede von uns tun kann, um sich für den Artenschutz einzusetzen. Weil das fängt schon vor der eigenen Haustür an. Dafür muss ich nicht nach Borneo reisen. Und außerdem, was mir noch ein ganz wichtiges Thema ist, ist der Gesundheitsaspekt in dem Ganzen. Sogenannte One Health, also wir sprechen von einer Gesundheit, nicht nur von der Tiergesundheit oder von der Menschgesundheit, sondern auch von der Gesundheit des Planeten, der Natur. Und ich versuche so ein bisschen zu beschreiben, wie das alles miteinander zusammenhängt, wie zum Beispiel Krankheiten von Wildtieren auch für uns Menschen gefährlich werden können. Die Zoonosen, das haben wir ja durch Covid-19 am eigenen Leib erfahren. Und auf diese sehr persönliche Reise nehme ich euch mit in dem Buch. Und ja, ich hoffe damit ganz viele Leute auch für den Artenschutz zu begeistern und auch zum Handeln anzuregen.
Ich kann dieses Buch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe es schon gelesen und von daher kann ich es. Ja, du beschreibst es immer sehr bildlich, was ich schön fand, weil man hat so vor Augen immer miterlebt.
Super.
Ja, und gleich würde ich sagen, sprechen wir auch noch über deinen Weltwärtseinsatz. Mhm. Woher kommen wir aber zu unseren?
Die drei schnellen Fragen.
Bist du ready?
Ja.
Strand, Berge oder Dschungel?
Dschungel.
Du hast viele Tiere gesehen. Gibt es ein Lieblingstier?
Der Sundanebelparder.
Mhm. Neues Land kennenlernen, beim Tanz oder beim Kochen?
Beim Tanz auf jeden Fall.
Okay, das war eindeutig und das waren die drei schnellen Fragen. Beim Tanz auf jeden Fall. Ja. Warum beim Tanz mehr als beim Kochen?
Also erstens koche ich nicht gerne und zweitens ist man beim Tanzen doch viel gelöster und kann einem da irgendwie alles beibringen. Man bewegt sich, man kommt sich näher. Ich finde das besser.
Du liebst den Nervenkitzel ja ein bisschen, wenn du in den Dschungel gehst. Du bist in der Wüste unterwegs. Du bist in ganz vielen Teilen der Welt unterwegs. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall noch erleben?
Also was schon spannend war, ist jetzt plötzlich in die Meere zu gehen, in die Ozeane. Also wir waren jetzt tauchen auch in Thailand und diese Unterwasserwelt ist auf jeden Fall was Neues. Aber ich freue mich auch aufs Eis. Also wir werden sicherlich auch mal ins Eis gehen, auch für Terra X, in die Arktis oder Antarktis oder nach Grönland. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Das ist bestimmt nochmal ganz anders als der Dschungel. Da hast du nochmal andere Gerüche und Luft etc.
Ist auch Geräusche. Ein bisschen kälter, schätze ich.
Ja. Bist du eher Mensch, der die Wärme mag als die Kälte?
Total. Ich bin voll der Wärmemensch, ja.
Kann ich sehr gut verstehen. In deinem Buch schreibst du auch über Weltwärts, über das Weltwärtsjahr. Es liegt schon ein bisschen hinter dir, aber welche Bedeutung würdest du sagen, hat das Jahr auch noch heute in deinem Leben?
Eine sehr große. Also das war das erste Mal, dass ich so weit weg in den Tropen war damals. Also ich war schon ein Jahr vorher mit den Pfadfindern in Südafrika, das war toll. Da haben wir so eine eigene Expedition gemacht und mit Partner-Pfadfindern vor Ort gearbeitet. Aber die Philippinen waren wirklich so ganz ab vom Schuss. Und so nah am Äquator in Südostasien zu sein mit gerade frisch 18, das war natürlich sehr aufregend. Dann auch für 12 Monate in so ein fremdes Land zu gehen, das war natürlich auch sehr aufregend. Und was mich halt so vor allem geprägt hat, ist, 12 Monate in so einer fremden Kultur zu leben. Also das Tolle ist ja, dass man durch den Job und durch die Nachbarschaft und durch die ganzen philippinischen Freunde und Kolleginnen und Kollegen wirklich total tief in ja die Kultur eigentlich auch eintaucht, würde ich schon sagen, weil du nicht als Touristin mehr da bist, sondern du versuchst ja wirklich dort mitzuarbeiten, dich einzufinden, dich anzupassen. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet und mir eben auch diese Sensibilität für Unterschiede in Kulturen gegeben. Also mir war es ganz wichtig, die Sprache schnell zu lernen, was auf Philippinen nicht leicht ist, weil wirklich jede Insel einen eigenen Dialekt hat. Bei uns war es Ilonggo. Aber das war auch toll, dass wir da anfangs in der Vorbereitung einen Sprachkurs hatten in Manila, in der Hauptstadt. Und ja, dass wir eben auch im Job, also ich habe an einer Universität gearbeitet, in einem Umweltbildungsprojekt, und dass wir dort eben direkte Kolleginnen und Kollegen hatten, mit denen wir unsere Freizeit verbringen konnten, die mich einfach mitgenommen haben in die philippinische Welt. Das war wirklich toll.
Du hättest ja damals auch sagen können, ich gehe nicht ins Ausland, ich mache einen Freiwilligendienst in Deutschland oder so. Wieso hast du dich dann genau für die Philippinen und dieses Projekt am Ende entschieden?
Ich hatte Weltwärts damals auf so einer Messe kennengelernt. Also es war klar, ich möchte gern sowas machen, aber ich brauche auf jeden Fall finanzielle Unterstützung. Und das Spannende fand ich ja da, dass man sich online eben bewerben konnte und so die Interessen eintragen konnte. Und ich wollte eben super gern was in Richtung Umwelt machen, weil ich auch wusste, ich will Tiermedizin danach studieren und möchte mich gern in dem Bereich schon fortbilden. Und tatsächlich hat das Tool mir dann die Philippinen ausgespuckt mit dem Umweltbildungsprojekt. Und es war gar nicht so, oh, ich will auf die Philippinen gehen, sondern ich musste, wenn ich ehrlich bin, erstmal googeln, wo liegen die überhaupt damals. Und deswegen war das gar nicht so geplant, dass ich da hingehe, sondern das hat quasi Weltwärts bei mir ausgelöst. Fühl ich total dankbar für.
Mega gut. Und genau, in der Weltwärtsbörse für alle, die uns hören, die jetzt noch weltwärts gehen wollen, da könnt ihr filtern nach Landwirtschaft, Umwelt und Klima oder Regenwald und Artenschutz zum Beispiel. Und dann gibt es wunderbare, spannende Einsatzplätze für euch. Wir waren ja auch schon mal in Tansania zum Beispiel auf einer kleinen Insel auf Sansibar und haben da auch ein Projekt und einen freiwilligen Besuch zum Thema Naturschutz. Hört da gerne mal rein. Aber du, Hanna, was hast du denn vor Ort gemacht?
Ich habe anfangs an dieser Universität noch mit 2 anderen Freiwilligen gearbeitet und gemeinsam mit Studierenden und auch Lehrkräften vor Ort Umweltbildung betrieben. Da fing es halt an mit, wie wollen wir Müll trennen, was können wir da an der Uni für machen. Ich habe mich dann auf einen speziellen Bereich mit Tieren spezialisiert, weil es eine Art Lernzoo gab von der Universität auch. Und da habe ich einmal dann in der Tierpflege geholfen, aber vor allem habe ich mir auch mit denen ein eigenes Umweltbildungskonzept für diesen Lernzoo, für Schulklassen, für Studierende überlegt. Und dann kam während unseres Aufenthalts noch ein ganz spannendes Forschungsprojekt von der Uni selber auf. Und zwar haben dort Studierende mit einer indigenen Gemeinschaft zusammengearbeitet, die so 8 Stunden von Bacolod oben in den Bergen gelebt hat. Und es ging darum, deren Kultur festzuhalten, weil die eben auch immer mehr in die Städte ziehen, ganz klar, wie das überall auf der Welt ist und so ein bisschen die alten Traditionen verloren gehen. Und deswegen sind wir mit unterschiedlichen Professoren und Professorinnen dort hingereist und haben uns aufgeteilt in verschiedene Bereiche. traditionelle Medizin war ein Bereich, Folklore und Sprache war ein Bereich. Und so hat jeder von uns unterschiedliche Bereiche untersucht. Ich habe traditionelle Medizin und traditionelle Kochkünste untersucht. Und das sah so aus, dass wir dann wochenlang mit den Menschen dort gelebt haben, in den Bergen. Und ganz viele Interviews geführt haben, Fotos gemacht haben. Wir haben sogar einen Film darüber gedreht, verschiedene Feste begleitet. Also wir waren mehrmals im Jahr dort. Und das war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Ich fand es Wahnsinn, überhaupt so abgeschieden, remote mal leben zu dürfen. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Und wir hatten immer Übersetzerinnen und Übersetzer dabei. Aber viele der jüngeren Leute konnten auch Englisch. Also da konnten wir uns sehr gut austauschen. Und wir waren immer mit lokalen Studierenden auch dort. Also wir waren jetzt nie alleine da. Und das war wirklich ein extrem spannendes Projekt, muss ich sagen.
Das kann ich mir total vorstellen. Ich finde, man taucht direkt wieder ein und denkt so, ja, erzähl mehr über diese Zeit. Aber wenn du das so erzählst, habe ich ja fast das Gefühl, also eigentlich konnte TerraX ja auch gar nicht anders als dich als Moderatorin einstellen. Du klingst ja wie die perfekte Moderatorin, hast damals schon Filme gedreht etc. Gibt es einen Moment, der dir dann immer sofort in den Kopf scheint?
Also ein Moment war tatsächlich, als ich das erste Mal schnorcheln war dort, auf Palawan sogar, wunderschöne Insel, und so ein richtig traumhaftes Korallenriff gesehen. Also ich kannte sowas vorher nicht, nur so ein Aquarium beim Zahnarzt im Wartezimmer so schillernd, das war so das Höchste der Gefühle.
Ja.
Und das war extrem faszinierend, so einen schillernden Korallenriff mit all der Vielfalt an Fischen. Und als ich dann so eine Meeresschildkröte das erste Mal getroffen habe, das war Wahnsinn. Und dann war ich aber irgendwie ein paar Tage später an einem anderen Riff, wo alles tot war, wo es einfach nur grau, weiß, eintönig war, überhaupt kein Leben mehr. Und beides war irgendwie ein Korallenriff und ich war völlig geschockt und habe es gar nicht verstanden, was hier los war. Und dann haben die Leute mir vor Ort halt erklärt, dass hier sehr viel gefischt wird und auch Dynamitfischerei genutzt wird, wo wirklich da Sprengkörper quasi ins Wasser geworfen werden und auf einen Schlag sind alle Fische tot und schwimmen oben und man kann die einsammeln. Aber man macht natürlich auch den ganzen Meeresgrund damit kaputt und die Korallen. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal so eine extreme Vielfalt an Natur, an Lebensräumen, an Tieren kennengelernt auf den Philippinen. Es ist halt ein Biodiversitäts-Hotspot. Das heißt, da leben wirklich unglaublich viele Arten so nah am Äquator. Und genau daneben habe ich aber dann ganz krasse Zerstörung kennengelernt. Und zwar tote Korallenriffe, vermüllte Strände oder auch Regenwald, der abgeholzt wurde. Und das war mir vorher einfach nicht so bewusst, dass diese Bereiche so nah aneinander liegen können. Und das hat mich damals mit 18 auf der einen Seite schwer fasziniert, diese Schönheit und Vielfalt kennenzulernen und auf der anderen Seite auch extrem geschockt, was der Mensch eigentlich alles anrichtet und wie weit der in Wildnis vorgedrungen ist. Und ich glaube, da wurde schon damals auf den Philippinen der Samen gesät, dass ich mich mein Leben lang für den Artenschutz einsetzen möchte und eben dafür kämpfen möchte, dass diese Lebensräume erhalten bleiben.
Also Schnorcheln kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich erinnere mich, mein erstes Schnorcheln war auf Sansibar damals, wow, während meines Freiwilligendienstes. Mega, also ich erinnere mich noch irgendwie an wirklich mehr als handgroße Seesterne, die einfach nur am Strand lagen, so wenn man 2 Meter reingegangen ist.
Wahnsinn.
Wunderschöne Fische in den Korallen, also nicht vorstellbar, wie schön. Und ich war letztes oder vorletztes Jahr nochmal da und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, wie schnell sich Natur leider nochmal verändern kann.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging in deinem Jahr, aber ich war auch total dankbar im Nachhinein, dass ich wirklich 12 Monate dort war und eben nicht nur 3 oder 6 Monate, weil ich habe genau diese Phasen durchgemacht, die sie uns immer erzählt haben, dass nach 3 Monaten ist man so und so weit angekommen, nach 6 Monaten fühlst du dich wirklich zu Hause und danach kommst du eigentlich erst in die ganzen Abläufe rein und wirst da richtig ernst genommen, kannst auch in der Arbeit helfen und genau so war's. Also wenn ich nach 6 Monaten schon gefahren wäre, dann hätte ich so viel verpasst noch, dann hätte ich so viel weniger mich dort angekommen und zu Hause gefühlt. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, wenn man die Zeit hat, sich wirklich dafür 12 Monate Zeit zu nehmen. Und auch ein bisschen, finde ich, den Menschen vor Ort gegenüber. Weil wir kommen dahin, wir denken zwar mit unseren 18 Jahren, wir hätten irgendwie alles verstanden und die ganze Welt ja durchschaut, aber dem ist nicht so. Wir kommen da als absolut unwissende Personen hin, die irgendwie alles erstmal lernen müssen, die überall in die Hand genommen werden müssen. Und wir machen den Menschen vor Ort ja auch erstmal total viel Arbeit. Und das dauert einfach, bis wir Sachen verstehen, bis die uns da einarbeiten. Und danach können wir denen eventuell irgendwie hilfreich sein und Unterstützung sein. Aber das passiert auf keinen Fall in den ersten 3 Monaten, sondern erst später. Also wenn ihr die Zeit habt, bleibt auf jeden Fall länger.
Genau, ihr könnt zwischen 6 und 24 Monaten mit Weltwärts ins Ausland gehen. Und aus meinen Erfahrungen würde ich auch sagen, 12 ist eine sehr gute Zeit. Das ist ja auch eine Chance. Wann hat man nochmal eine Chance, so lange in einem Land und in einer anderen Kultur zu leben, neue Menschen kennenzulernen? Aber in deinen Weltwärtsseminaren wurde dir ja tatsächlich auch was mitgegeben. Und es ist vielleicht die Frage, ob dir das heutzutage hilft in deinen Vorbereitungen, beziehungsweise wie es dir damals geholfen hat. Nämlich, es ist nicht richtig, es ist nicht falsch, es ist einfach nur anders als Beschreibung über das Land. Was hat das erstmal vielleicht damals mit dir gemacht bei Weltwärts, als dir das in den Vorbereitungen gesagt worden ist?
Doch, ich muss sagen, ich fand diese Vorbereitungsseminare total super. Also es war ja ein paar Tage in Deutschland, dann nochmal in dem Land, wo man war, dann Zwischenseminare und es gab einmal den Input, aber dann gab es ja auch viel so Rollenspiele, wie verhältst du dich, was musst du machen? Und ich fand das wirklich hilfreich und dieser Satz, it's not right, it's not wrong, it's just different, ist wirklich so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die immer wieder aufpoppt. Wenn jemand was macht, wo ich denke so, was soll das denn jetzt? Oder, das macht überhaupt keinen Sinn. Erstmal wieder so einen Schritt zurücktreten und sagen, nur weil ich denke, das müsste anders gemacht werden, ne? Schau mal, warum macht die Person das so? Was steckt dahinter? Vielleicht ist es hier super wichtig, den Müll in den Baum zu hängen, weil hier eben Bären unterwegs sind, ne? Okay, das ist jetzt sehr einleuchtend, aber solche Beispiele gibt es ja irgendwie ganz unterschiedlich auf der Welt. Was ich auch total spannend fand, war dieser Personal Space. Da haben wir auch im Vorbereitungsseminar drüber gesprochen, dass jeder Mensch halt andere Persönlichkeitsbereiche hat, wie nah man sich kommt. Und in Asien ist der halt oft ein bisschen näher als zum Beispiel in Deutschland. Und dass man sich darauf einlassen muss, wenn man in so ein Land kommt und nicht denkt, oh, der kommt mir zu nahe, sondern einfach lernen muss, okay, da gibt's halt andere Bereiche. Das hat alles, finde ich, mit Respekt zu tun. Und ich möchte ja auch gern gesehener Gast sein. Ich möchte ja auch, dass die Leute sich freuen, dass ich da bin. Und deswegen liegt's immer an mir, mich an die Regeln zu halten.
Ich finde, Respekt ist ein super schönes Wort dafür, weil ich finde, egal ob jetzt im Weltwärtsjahr oder auf sonstigen Reisen, es hat immer viel mit Respekt zu tun, einem gegenüber. Das kann auch sowas nur sein, dass man vielleicht weiß, was Danke auf der Sprache heißt, die da gesprochen wird. Ja. Und von daher finde ich das ein sehr, sehr schönes Wort.
Das mache ich auch jetzt immer noch, wenn ich in Länder fahre, jetzt zum Beispiel Gabun oder auch jetzt Thailand und so. Ich habe mir immer aufgeschrieben, was heißt guten Tag, auf Wiedersehen, Dankeschön auf der Sprache. In mein Handy habe ich immer so eine kleine Liste, einfach um genau auf sowas vorbereitet zu sein, ja.
Du hast damals in einer Freiwilligen-WG mit zwei anderen Freiwilligen gelebt. Du hast in verschiedenen Projekten gelebt. Hast du noch mit Menschen von damals Kontakt oder hat sich das mit der Zeit dann irgendwann so ausgewaschen?
Doch, tatsächlich. Also bei mir sind es natürlich sehr viele Auslandsaufenthalte seitdem. Also ich bin jedes Jahr 2, 3 bis 6 Ländern beruflich unterwegs. Aber aus diesem Weltwärtsjahr habe ich vor allem noch eine Freundin und ihre Familie, die auch dort vor Ort meine beste Freundin war. Die war um einiges älter. Sie hat dort als Professorin an der Uni gearbeitet. Die habe ich 5 Jahre später noch besucht, wieder auf den Philippinen. Sie ist nach Deutschland gekommen. Das war auch ganz spannend. Da wurde sie offiziell eingeladen von der Organisation, für die ich auch gearbeitet habe. Und dann durfte sie Deutschland für 4 Wochen besuchen. Und das war auch ganz, ganz spannend, weil ich ihr dann so viel auch zurückgeben konnte. Also ich weiß es noch genau, wie spannend das war. Da habe ich noch studiert, da hat sie in meiner Studenten-WG damals mit gewohnt und beim Abendessen guckt sie mich völlig entgeistert an und fragt, wo denn der Reis ist, ne? Also wieso haben wir da komisches Brot und Käse? Und dann war klar, okay, 3-mal am Tag muss ich irgendwie einen kleinen Pott Reis noch kochen, damit sie happy ist. Und das war so schön andersrum dann so. Also all das, was sie mir beigebracht hat, auf den Philippinen und näher gebracht hat, konnte ich dann so in Deutschland mit ihr besprechen. Kann ich jedem empfehlen, auch mal so einen Reverse-Austausch zu machen.
Finde ich super spannend. Wir haben ja den Süd-Nord-Freiwilligen-Austausch. Da kann man sich super gut engagieren und kriegt, glaube ich, einen tollen Einblick auch. Wir sprechen jetzt ganz viel ja über die super positiven Sachen. Aber es gab natürlich auch Momente, da bist du an deine Grenzen gekommen. Das beschreibst du auch in deinem Buch tatsächlich. Sei es mal, dass du auf Heimweh, dass du ausgeraubt worden bist. Eine Magenverstimmung an einem Ort, wo es kein Badezimmer gibt. Wie bist du mit den Situationen umgegangen und hast es geschafft, dich in den Situationen dann nicht runterdrücken zu lassen und zu sagen, ah, ich brech's doch ab?
Ja, das finde ich schon auch krass in diesem freiwilligen Jahr, wenn man das erste Mal ja auch von zu Hause vielleicht auszieht, weg ist, dass man sofort sowas Extremes macht, ne? Also ich meine, in Deutschland ist es schon blöd, wenn man krank ist und ganz schlimm Magen-Darm hat oder so, man fühlt sich richtig elend. Man ist aber dann noch tausende von Kilometern weit weg, kennt keine guten Ärzte, hat vielleicht auch nicht die beste ärztliche Versorgung um einen herum, hat dieses ganze Sicherheitsnetz nicht. Das sind schon andere Ausmaße. Ich finde, dessen muss man sich bewusst sein. Also ich habe mich selten so allein gefühlt wie in diesem Jahr. So, ich glaube, das kennen alle Freiwilligen, die mal in so einer Situation waren. Und es hat mich alles stärker gemacht. Ich bin daran sehr gewachsen und ich habe das auch sehr gut überstanden. Aber ich finde, man kann das nicht zu sehr romantisieren. Also wenn man wirklich in so ein Land gehen möchte und dort auch als weiße Person hingehen möchte, was einfach ja Reichtum suggeriert, das würde ich den Menschen nie vor Ort vorwerfen wollen. Aber wir waren in unserer Nachbarschaft einfach die Reichen, auch wenn wir eigentlich nur deutsche Studierende waren. Aber für die symbolisiert halt diese weiße Hautfarbe sehr viel. Und deswegen wurden wir auch am meisten ausgeraubt. Und es gibt natürlich auch Sicherheitsnetze dann von der Freiwilligenorganisation, das ist ganz klar. Aber man ist erstmal sehr auf sich allein gestellt.
Aber du schreibst in deinem Buch, dass es auch das erste Mal auf den Philippinen war, dass du dich in einem fremden Land zu Hause gefühlt hast. Ja. Vielleicht ist es dadurch ja auch wiederum ein Ort geworden, der dir einfach Kraft geben kann.
Und das fand ich wirklich so Wahnsinn, dass ich da schon nach so schneller Zeit, also nach bestimmt mindestens, vielleicht sogar schon nach 3 Monaten, wirklich mich dort zu Hause gefühlt hat. Also das war mein Zuhause von weit weg von zu Hause irgendwie. Und das hat sich auch bei mir so etabliert, dass ich mich sehr schnell auch an ganz fremden Orten zu Hause fühlen kann. Und da habe ich gemerkt, das kommt halt nicht auf den Ort an, sondern das kommt auf die Menschen an, das kommt auf die Umgebung an und auch mit welchem Mindset du da reingehst.
Auch da wieder, weltweit hat einen nachhaltigen Einfluss. Ich mag das. wenn wir jetzt schauen, weltweit, hast du vielleicht für Menschen, die kurz vor ihrem Freiwilligendienst stehen, 3 Tipps, den du denen mit auf den Weg geben würdest?
Also mach dich erstmal frei von all deinen Erwartungen und Vorstellungen. Also wenn du irgendwas dir erhoffst von dem Jahr und möchtest, dass das so wird und so, lass das lieber hier in Deutschland, nimm das gar nicht erst mit hin, weil es wird auf jeden Fall anders. Das verspreche ich dir. Das zweite ist, such dir Verbündete vor Ort. Also mach nicht irgendwie die Ego-Nummer und versuch da selbst durchzukommen, sondern such dir Freiwillige, aber vor allem natürlich auch Netzwerk vor Ort. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du Anschluss findest und dich dort zu Hause fühlst, Vertraute findest bei den Einheimischen. Und das dritte ist, hab nicht zu viel Kontakt nach Hause. Ich glaube, das ist heutzutage noch schwieriger durch Social Media, durch WhatsApp und all die Sachen, aber man muss es hier ein bisschen loslassen, um vor Ort richtig anzukommen. Also das hilft nicht, wenn du immer siehst, wo deine Freunde gerade unterwegs sind, wo die feiern sind, welche Party du verpasst. Das ist echt hilfreich, wenn man so mit Haut und Haaren und der Seele wirklich vor Ort ist.
Cool, danke. Neben deiner Arbeit international hast du auch noch einen eigenen Artenschutzverein gegründet. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, mir reicht es noch nicht, ein Buch zu schreiben, mir reicht es noch nicht, im Fernsehen für das Thema zu brennen, ich will auch noch in einem Verein mich selber noch engagieren?
Ja, das ist ganz spannend. Das hat sich eigentlich auch durch meine Arbeit entwickelt, weil mir eben in der Tiermedizin der Artenschutz so sehr gefehlt hat und ich einfach gemerkt habe, das ist ein Bereich, da möchte ich mich noch mehr engagieren und ich tue mich jetzt mit Fachleuten zusammen, die für das Gleiche brennen und gründe diesen Verein, damit wir einmal im Ausland in den Projekten mehr bewirken können, aber eben auch in Deutschland hier eine größere Reichweite haben. Und so kam es, dass wir 2017 den Nepada Wildlife e.V. gegründet haben. Jetzt genau, aktuell unterstützen wir ein Aufforstungsprojekt auf Borneo, wo Palmölplantagen aufgekauft und renaturiert werden. Und das kann man natürlich als international anerkannte NGO viel besser, diese Unterstützung leisten, indem wir hier in Deutschland Spenden sammeln, indem wir vor Ort aufklären, schulen und unsere Expertise zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig möchte dieser Verein eben auch diese Inhalte und dieses Wissen aus den Ländern zurück nach Deutschland transportieren. Und ich glaube, das ist auch was ich bei Weltwärts gelernt habe, dass es eben nicht nur darum geht, vor Ort dann zu sein und da sich zu engagieren und diese 12 Monate dort zu sein, sondern dieses Wissen, dieses Gelernte und auch das, was sich in mir verändert hat, wieder zurück nach Deutschland zu bringen und hier einen Beitrag zu leisten.
Meine Güte, so ist Weltwärts ja wirklich ein Full-Circle-Moment irgendwie. Und ich finde, Weltwärts macht ganz viel mit uns Freiwilligen und wir, die zurückkommen, bringen ganz viel wieder in unsere Gesellschaft rein. Und genau das ist das, was es so besonders macht. Und ich finde, das können wir jetzt fast schon als Schlussworte eigentlich stehen lassen. Das war die 3. Staffel vom Weltwärts-Podcast. Wir hatten tolle Gäste und Gespräche, sind vor Ort in Südafrika gewesen, haben den 4000. Süd-Nord-Freiwilligen Kenneth in Köln besucht und haben heute die wunderbare Hanna zu Gast gehabt. Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch bei uns über Instagram oder TikTok oder hört natürlich auch gerne einfach mal in die 2 vorherigen Staffeln rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Hanna, willst du noch was loswerden?
Oh, ich kann euch alle ermutigen, geht weiterhin in die Welt hinaus, seid offen, seid nicht voreingenommen, seid sensibel und respektvoll mit den Menschen und der Natur um euch, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und da wartet so viel Spannendes auf euch überall auf der Welt, also traut euch.
Ja, vielen Dank, dass ihr auch in dieser Staffel dabei wart. Macht es gut, wo auch immer ihr auf der Welt gerade seid. Danke, Hannah, und tschüss.
Tschüss.
Weltwärts. Ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.